Hallo, 17 Uhr, hier ist der Rat, 20 Sekunden nach 17 Uhr sogar schon. Mit minimaler Verspätung ist hier der Chaos Computer Club Mainz-Wiesbaden. Im Studio Martin und
Erik
mit dem Nordfunk. Heute die 17. Ausgabe, glaube ich.
Ich habe ehrlich gesagt nicht.
Ja, das ist die 17. Ich weiß, und letztes Mal habe ich noch gedacht, es ist wieder ein Bit voll. Bei der 16., wenn es binär zählt. Aber egal. Ja, worum geht es heute? Heute geht es um einen ungewohnten Anblick. Hacker, Computerfreaks unter freiem Himmel, fast in der Wildnis sozusagen, und zwar in großer Anzahl. Und es geht um hier den Ferienspaß, um den Nachwuchs, ja. Den Bastel- und Programmier- und Hacker-Nachwuchs, der herangezüchtet wird. Dazu in der nächsten Stunde mehr.
Ja, du hast es ja eben schon ein bisschen angedeutet, Hacker unter freiem Himmel. Wie kommt es, dass sich die ganzen Kellerkinder, Garagenarbeiter irgendwie nach draußen trauen?
Ja, alle paar Jahre gibt es abwechselnd in Deutschland und in Holland sogenannte Hacker-Camps. In Deutschland heißt es das Chaos Communication Camp, In Holland heißt es dann What the Hack. Und das Kairos Communication Camp wurde jetzt zum dritten Mal veranstaltet.
Also es wechselt sich alle zwei Jahre.
Alle zwei Jahre, das heißt alle vier Jahre gibt es ein Chaos Communication Camp in Deutschland und wird vom Chaos Computer Club veranstaltet. Und dieses Jahr war das auf einem Luftfahrtmuseum bei Finowfurt, 40 Kilometer hinter Berlin, von hier aus gesehen hinter. Und da waren immerhin ja Kellerkinder, wie du es gerade schon gesagt hast. Es gibt ja so gewisse Klischees über die Leute, die den ganzen Tag am Rechner sitzen, am Computer arbeiten, die selten das Sonnenlicht sehen und irgendwo tief im Keller hinter ihrem Kabelwirrwarr und ihren Terminals sitzen. So ein bisschen stimmen die Klischees schon, aber immerhin haben sich so etwa 2000 Leute aus aller Welt da zu diesem Camp eingefunden und haben mal die sicheren Schutz ihrer Behausung verlassen, um in Zelten zu nächtigen.
Also Luftfahrtmuseum ist jetzt nicht irgendwie ein Gebäude, in dem man irgendwie sich ein paar Flieger anschaut, sondern das war ein alter Flugplatz?
Ja, das war ein ehemaliger Militärflugplatz sogar, der Sowjets in der damaligen DDR. Und das ist heute ein Luftfahrtmuseum. Daneben ist immer noch eine aktive Landebahn, eine kleine. Da ist dann abends auch mal ein sehr schicker Doppeldecker gestartet und hat seine Runden über das Camp gedreht. Und
war der vom BKA oder?
Nee, der gehörte da auch irgendwie zu dem Museum. Da konnte man auch für 30 Euro einen Rundflug machen, das Ganze aus der Luft anschauen. Aber was dann die Museumspart anbelangt, standen dort ein Haufen alte Flugzeuge und Hubschrauber rum. Also richtig schicke Sachen. Es gab eine ganze Menge Mix.
Also jetzt mit neuer Firmware.
Also die Mix, der klassische russische Jäger, Abfangjäger und eine ganze Menge Hubschrauber und anderes altes schickes Gerät. Und mitten zwischen diesen ganzen Flugzeugen konnte man dann wirklich campen. Also das war halt wirklich nicht so die Trennung. Hier ist das Museum, das könnt ihr euch anschauen und hier ist der Campplatz, bitte macht nichts dreckig. Sondern das war wirklich so eine fließende Mischung. Da konnte man dann auch sehen, wie die Flugzeuge in die Camp-Architektur integriert wurden. Ich meine, so eine Tragfläche bietet guten Schutz vor Regen und vor Sonne. Und dann spannt man das doch links und rechts ein bisschen ab und schon hat man quasi so einen schönen Raum sich geschaffen. Also das war sehr, sehr interessant. Also sah einfach auch schon toll aus.
Ja, aber jetzt irgendwie die ganzen Leute vier Tage ohne Internet und Strom kann ich mir eigentlich nicht vorstellen.
Da hast du vollkommen recht, dass du das nicht vorstellen kannst. Also auch wenn man sich schon mal ans Campen wagt, Internet und Strom, da will der eine richtige Nerd natürlich nicht drauf verzichten. Deshalb hat der Chaos Computer Club das ganze Gelände mit Strom und Internet ausgestattet.
Das heißt, du hattest dann in deinem Zelt dein eigenes Internetcafé.
Sozusagen, ja. Also das war, ich muss schon mal vor den Hut ziehen, vor den Leuten, die das veranstaltet haben, die da die Logistik und die Organisation gemacht haben. Das war unglaublich. Ich meine, wir waren mehr oder weniger in der Pampa, relativ im Nirgendwo. Also gut, es war in der Nähe von diesem kleinen Ort, aber dennoch, ich meine, es war halt ein großer Campingplatz, ein ehemaliger Flughafen, Militärflughafen, wo eigentlich jetzt nichts mehr ist. Und haben die es wirklich geschafft, für 2000 Leute genug Strom da zu bekommen und vor allem auch Internet zu bekommen.
Also ich weiß nicht, über Kabel oder?
Ja, ich weiß nicht, ob die Zahlen stimmen, aber ich habe gehört, sie hätten insgesamt 7 Kilometer Glasfaser extra verlegt für das Camp. Also es gab wohl dann ein paar Kilometer entfernt, 2-3 Kilometer, irgendwie den nächsten Knotenpunkt von einem größeren Provider, wo man dann mal eine dicke Leitung rübergelegt hat.
Ja, und die auch war vergleichsweise dünn, oder?
Vergleichsweise dünn, kommt drauf an, mit was du es vergleichst. Also ich sag mal, dafür, dass da 2000 Leute da dran hingen, war das noch ganz ordentlich, ja.
300 Mbit oder so,
das habe ich gehört. Ja. Also, und auf dem Gelände selbst wurde das Internet dann zum einen per WLAN, per Funk verteilt, aber auch per Kabel. Und um das wetterfest zu gestalten, gab es die sogenannten Datenklos. Das ist eigentlich genau das, was der Name schon andeutet. Das sind Dixies, diese schönen Dixie-Toiletten, die man von vielen Festivals kennt. Nur ihrer eigentlichen Funktion zweckentfremdet. Dafür ist da jede Menge Technik dann drin und das sind sozusagen die Knotenpunkte. Also von diesen Datenklos, die überall auf dem Gelände herumstanden, gingen dann die Kabel so spinnennetzartig in alle Richtungen aus und jeder, der sein Zelt in der Nähe aufschlug, konnte sich dann da dran klemmen und hatte Internet im Zelt.
Dieses Jahr hattet ihr wahrscheinlich mit der Hitze nicht ganz so die Probleme. Also ich glaube, vor 4 Jahren war das, muss vor 4 Jahren gewesen sein, da haben sie die Klos dann noch schön mit Alufolie von außen verkleidet, weil sie überhitzten.
Ja, die Alufolienverkleidung haben sie auch gemacht, vorsichtshalber, aber mit der Hitze, das hielt sich eigentlich in Grenzen. Die ersten paar Tage war es angenehm warm, nicht zu warm, aber doch ganz ordentlich. Was uns eher dieses Jahr Sorgen gemacht hat, war erstmal natürlich der Regen. Also ein komplett verkabelter Zeltplatz mit Unmengen, Tausenden von Computern und sonstiger Equipment, was da rumstand, und Starkstromleitungen überall auf dem Boden lang. Das macht einen natürlich etwas nervös, wenn man sich vorstellt, dass das mal ordentlich nass wird. Und die Gewitter waren auch angekündigt, aber die ersten paar Tage hatten wir Glück, da ging es dann immer so knapp an uns vorbei oder kam dann doch nicht. Bestenfalls ein bisschen Nieselregen, der eher erfrischend als gefährlich war. Aber am Samstag sind wir dann böse abgesoffen. Da gab es dann das richtigen Wolkenbruch, das Wasser stürzte um die Mittagszeit herum eimerweise herab und der Lehmboden, der nahm das nicht besonders gut auf, das heißt, es stand erstmal. Also bei uns in unserem Wohnzimmerzelt waren das etwa so 20, 30 Zentimeter Wasser, die wir da drin hatten. Da sah man dann tausende von Nerds eilig Kabel irgendwie auf Getränkekisten legen und Stecker rausziehen und Equipment ins Trockene schleppen, und es ging dann aber alles sehr klimpflich ab. Also es ist das ein oder andere kurzzeitigen Ausfall gab es, aber wirklich doll was abgesoffen oder kaputt gegangen an Technik ist nicht, soweit ich das mitbekommen habe.
Ja, Wetter scheint ein Problem zu sein. Also vor 4 Jahren war es so, dass dann auch mal so ein kleiner Tornado irgendwie über den Zeltplatz gefegt ist und da irgendwie diverse Handtücher geklaut hat. und man eigentlich sich, ja, es glaube ich auch kaum noch einer mit Shirt durch die Gegend gerannt, weil es war halt einfach nur warm. Es gab auch 2 Hangars mit Vorträgen, habe ich gesehen.
Ja, das Ganze war ja nicht nur zum Vergnügen, das war ja auch zur Weiterbildung sozusagen. In 2 der alten Hangars, also auch ehemalige Shelter, wo damals die Flugzeuge der Russen drin gestanden hatten, sehr malerischer Ort für Vorträge auch wieder, gab es 4, 5 Tage lang Vortragsprogramm. Von morgens um 11 ging es los bis meistens weit nach Mitternacht. Also die ganze Menge Vorträge, ich glaube 80 oder 100 Stück insgesamt waren das.
Ja, es gab, soweit ich weiß, auch 2 Livestreams. Das Ganze wird man wohl demnächst auch runterladen können.
Ja, die ganzen Vorträge wurden mitgefilmt, sowohl Ton als auch Bild aufgenommen. Und im Laufe der nächsten Wochen, wenn das alles soweit nachbearbeitet ist, können wir ein bisschen dauern.
Ne? Wochen ist wahrscheinlich optimistischer.
Ja, ja, Wochen, wenn man Pech hat, auch Monate. Aber früher oder später werden die Vorträge auch alle ins Netz kommen als freier, kostenloser Download. Das heißt, jeder, der sehen will, was er da verpasst hat an Vorträgen und sich vielleicht nochmal was in Ruhe anschauen will, wird die dann auch im Netz finden. Wenn man sich mal umschauen will, wie es aussieht damit, dann macht man es am besten auf events.ccc.de. Das ist die Seite vom Chaos Computer Club, wo über das Camp und ähnliche Veranstaltungen berichtet wird, und da findet man auch die Links und irgendwann sich auch die Nachricht, wenn die Videos verfügbar sind.
Und die Leute, wie waren die so drauf? War das dann so, jeder saß in einem Zelt und hat irgendwie was gehackt oder?
teilweise nicht. Also allgemein muss ich sagen, die Stimmung war super. Also wirklich eine tolle Atmosphäre. Die Leute waren sehr locker drauf, sehr hilfsbereit und unkompliziert. Und selbst als der Regen kam und wir böse abgesoffen sind, wurde das noch mit sehr viel Humor genommen. Und man hatte seinen Spaß dabei. Es fanden dann gleich die ersten Fußballspiele im tiefen Wasser statt. Also man hat sich die Laune durch nichts verderben lassen. Und es war schon eine sehr große Party, muss man einfach mal sagen. Also
ich hatte 2003 so ein bisschen das Gefühl, es wäre so eine Mischung aus Hippie-Festival und Technik-Freaks.
Ja, das
war eine interessante Mischung
irgendwie. Das trifft es eigentlich ganz gut. Also von den Leuten, die da waren, es gab halt viele, die wirklich dem eingangs beschriebenen Klischee entsprechen. So Gestalten wie mich, ja, die halt in ihren schwarzen Jeans und T-Shirts rumlaufen und deren Haut nicht so aussieht, als würden sie viel Sonne sehen. Aber es gab dann auch sehr viele, ja, exotischere Gestalten mit interessanter, bunter Kleidung. Einer ist immer nur im Bademantel rumgelaufen. Es gab sogar einen eigenen Kindergarten auf dem Gelände, weil viele schon mit ihrem Nachwuchs da waren. Und es war eigentlich dann doch alles in allem ein sehr fröhliches Bild. Und ja, dieses, jeder sitzt in seinem Zelt und hackt vor sich hin. Es gab so ein bisschen, man saß in den kleinen Krüppchen, saß man dann im Zelt oder auf einer MIG oder wo es gerade gemütlich war, bastelte gemeinsam irgendwelchen Projekten. Aber es gab auch, ja, viel Party, Kommunikation, Gespräch, Diskussion. Und also einer meiner primären Eindrücke, die ich mitgenommen habe, ist eigentlich, dass das viel zu viel war, um es auf einmal wahrzunehmen. Das war nicht ein zentrales Festival, sondern an jeder Ecke passierte was. Man ging über das Gelände und hier wurde diskutiert, da blinkte was bunt, da schraubte einer an irgendetwas rum. Also es waren unglaublich viele Sachen. Das war so ein bisschen Alice im Technikwunderland.
Es gab ja auch diese verschiedenen Areale, wo dann von diversen Gruppen nochmal ein eigener Stand quasi da war. Also war ja, das genau. Jetzt eher so Informationsstand oder?
Nee, das war eher so ein bisschen so eine vage Organisation, dass einfach Leute, die gemeinsame Interessen hatten, zum Beispiel Leute, die sich für Drohnen interessieren oder für eine bestimmte... Drohnen? Ja, oder zu den Drohnen komme ich gleich noch. Die waren sicher einer der Stars des Camps. oder für eine bestimmte Linux-Distribution oder für elektronische Musik oder was auch immer, die sich vornherein im Netz verabredet haben und dann ihre Zelte zu einer gemeinsamen kleinen Dörfchen aufgebaut haben, sich zusammengefunden haben. Das war eher so eine lockere Sache, um dass einfach Leute mit gemeinsamen Interessen so benachbart waren.
Also, dass man einfach wusste, wenn ich mich dafür interessiere, ja, kann ich da einfach mal irgendwen anquatschen und mich nett unterhalten. Und ansonsten gab es ja noch dieses Art and Beauty Center.
Oh, das Art and Beauty Center, das war ganz großartig auch. Also eigentlich war das ganze Gelände ein Art and Beauty Center, muss man sagen. Denn das ganze Gelände, man kann das eigentlich gar nicht beschreiben, war eine einzige Lichtinstallation. Ja, also es ging davon los, dass diverse von diesen Mix, die da herumstanden, von innen beleuchtet wurden mit bunten Lichtern aus den Triebwerken heraus. Es gab oben große Flaggscheinwerfer, die nachts über den Himmel schwenkten und dem Ganzen ein bisschen Dramatik verliehen. Es gab, ach, alles Mögliche. Irgendwelche Jungs hatten einen aus Teichfolie quasi einen riesen flachen Teich von der Größe etwa von einem großen Wohnzimmer, sage ich mal, aufgebaut, darin leuchtende Algen gezüchtet. Es gab Disco-Kugeln, jede Menge, und einige davon hingen in Bäumen und wurden nachts angestrahlt. Also ich hatte für Disco-Kugeln nie so viel übrig, aber in Bäumen, im Laub drin, sieht das ungeheuer toll aus. Es gab die, natürlich nicht zu vergessen, die Fairy Dust. Kennst du die Fairy Dust?
Das Raumschiff.
Genau, das Raumschiff. Also das ist eine etwa 5 Meter hohe, bauchige, sehr niedliche Rakete, die auch da stand und bunt angestrahlt wurde.
Ist ja auch so ein bisschen irgendwie das Logo.
Ja, so eine Art Maskottchen, kann man sagen, ja. Und also es war einfach ein unglaubliches Bild, wenn man da reingegangen ist und an allen Ecken leuchtete irgendetwas. Und im Art and Beauty Center war das dann noch ungefähr mal 2. Das war auch ein großer Hangar, der ein bisschen so zum Party- und Event-Center wurde, wo es dann quasi Disco gab, wo verschiedene DJs aufgelegt haben, verschiedene elektronische Gruppen, sag ich mal, Musik gemacht haben und wo es dann noch Videoprojektionen und sowas gab, um die ganze entsprechende Atmosphäre zu verleihen. Also es war schon sehr abgespaced.
Also alles, was mit Kunst und Technik zu tun hat, konnte man da dann wahrscheinlich finden.
Ja, ja. Aber wie gesagt, im Prinzip kannst du das auf dem ganzen Gelände konntest du das finden. Also wenn man sich einen kleinen Eindruck verschaffen will, Bilder findet man dazu im Netz jede Menge. Wir werden sicher nachher auch mal einen Link auf der Seite zu dieser Sendung setzen. Die Sendung findet ihr nachher im Netz unter fnordfunk.cccmz.de. Und wie gesagt, da setzt man mal einen Link zu den Bildern rein, dass man sich so ungefähr einen Eindruck davon machen kann, wie das Ganze aussah.
Ja, dann würde ich sagen, hören wir noch ein bisschen Musik und dann frage ich dich mal ein bisschen über diese mysteriösen Drohnen aus.
Oh ja, die Drohnen.
There are no peoples. There are no Russians, there are no Arabs, there are no third worlds. There is no West. There's only one holistic system of systems, one vast and immense interwoven, interacting, multivariate, multinational dominion of dollars. Petrodollars, electrodollars, multidollars, Reichsmarks, Rins, rubles, pounds, and shekels. It is the international system of currency which determines the totality of life on this planet. Am I getting through to you?
Instead of junk bonds.
Am I getting through to you?
Do you want total war? Empire isn't cheap these days.
Democracy. No, there is no democracy. There is no democracy. There is no democracy. There is no America. There is no democracy.
Bush took office. CIA and Defense Intelligence Agency, DIA personnel, were told to back off certain targets of the investigations.
Ja, du hast eben was von Drohnen erzählt. Hat das was mit Bienenzucht zu tun oder was kann ich mir darunter vorstellen?
Ja, sie flogen und summen auch, aber sonst hat es mit Bienen nicht allzu viel zu tun. Ja, letzte Woche auf dem Chaos Communication Camp, von dem wir gerade erzählen, war sicher einer der Publikumslieblinge, sage ich mal, waren die Drohnen, die einige Leute da gebaut hatten. Diese Drohnen muss man sich vorstellen als ja kleine Mini-Helikopter sozusagen. Also die waren so, je nach Modell, zwischen 40 und 60, 70 Zentimeter im Durchmesser und hatten nicht ein oder zwei Rotoren, sondern vier Stück.
Ja, bei der Größe, da passt ja keiner rein zum Fliegen. Also
ja, zum Fliegen nicht, aber es ist groß genug, um eine kleine Kamera dran unten dran zu hängen. Und dann diese Drohne mal übers Camp schwirren zu lassen und mal schön aus der Luft zu betrachten. Und die waren erstaunlich wendig und flogen erstaunlich hoch. Also ich war echt überrascht, was diese kleinen Dinger zu leisten vermochten. Und sie sahen halt etwas abenteuerlich halt aus, teilweise, ja. Weil das halt selbst entworfene und gebastelte Dinger waren. Kein fertiger Bausatz oder dergleichen, sondern etwas, was halt irgendwelche Leute sich mal ausgetüftelt haben in ihrer Freizeit. Und daher war auch jede Drohne, das Prinzip mit vier so im Quadrat angeordneten Rotoren war bei allen das gleiche, soweit ich gesehen habe.
Das heißt, man hat ein Kreuz und am Ende jedes Pfahl, also jeder Stange hängt dann ein Rotor.
Genau, das war das Konzept, das alle so verfolgt hatten. Aber ansonsten sahen die schon individuell sehr anders aus. War auch besonders bei Nacht interessant, weil einige von denen dann auch jeden Rotor in einer anderen Farbe beleuchtet hatten. Das gab dann einen sehr UFO-mäßigen Effekt, wenn die über das Camp geschwirrt sind. Und ja, das war eine der schönsten Sachen, fand ich am Camp, diese Drohnen. Das war schon so ein Eyecatcher. Vor allem, wenn man so durch das Gelände geht und plötzlich unerwartet irgendwo zwischen den Zelt rein diese Drohnen rausgeschwirrt kamen und auf einen zuhalten, ja. Also das.
Und die werden dann ferngesteuert, oder?
Die wurden ferngesteuert, ja. Eine Drohne hatte das sogar, ist noch einen Schritt weiter gegangen, die hatte dann auch eine kleine Kamera unten dran. Und der sie ferngesteuert hat, hatte dann so eine kleine Brille mit einem Monitor, dass er sozusagen, während er sie gesteuert hat, selbst aus der Sicht der Drohne gesehen hat, wie er gerade da langfliegt. Also das war schon sehr Science-Fiction-mäßig. Das war schon sehr so
Das heißt, wir haben jetzt die nächsten paar Startups mehr, wo das Militär dann gut einkaufen kann, oder?
Ja, das ist natürlich zu befürchten. Also so schön diese Technik zum Spielen ist und zum Spaß haben, zum Experimentieren, das ist natürlich auch eine Sache, wo Militär, Polizei und unangenehme Zeitgenossen auch ihre Interessen dran haben, die einzusetzen. Das ist leider wahr.
Was kostet so ein Ding? Oder was zum selber bauen an Material?
Ich habe keine Ahnung. Also es gab auch einen Vortrag, wo die entsprechenden Leute erzählt haben, wie man so eine Drohne baut und was das ungefähr kostet. Aber den habe ich nicht gesehen, weil er parallel ein anderer Vortrag war, den ich mir angeschaut habe.
Also Kai kam letztens mit glitzernden Augen auf mich zu und meinte irgendwie, er braucht 600 Euro, um sich eine Drohne zu basteln. Mhm. Und ich meinte, ich hätte irgendwas von 10.000 Euro gehört für eine fertige, die du kaufst, irgendwie dann kommerziell.
Ja.
Als Kamerateam man, oder sowas für Außenmarkt.
Das macht man also ordentlich, ja. Das ist schon ein Unterschied zu do it yourself.
Ja, Vorträge, was hast du dir so angehört?
Ah, was habe ich mir angehört? Also bei den Vorträgen, die wir vorhin schon mal kurz angeschnitten haben, gab es auf dem Camp eine ganze Bandbreite, sage ich mal. Es gab zum einen die sehr technikorientierten Vorträge, wie zum Beispiel, wie man sich so eine Drohne baut, oder was ich mir angeschaut habe, waren ein paar Vorträge über C++, über Programmierung, wo ich noch durchaus ein paar Sachen gelernt habe. Dann gab es die eher vielleicht, ja, technikkulturellen
PowerPoint-Karaoke.
PowerPoint-Karaoke, aber dazu kommen wir gleich. Die kulturellen Sachen, sage ich mal, zum Beispiel über einen Vortrag gab es über das Genre der Text-Adventure und der interaktiven Fiktion. Und es gab ein sehr ungewöhnlicher, aber wie ich sehr fand, gelungener Vortrag war, detailliert zum Thema Weltraumkommunismus. Das war, okay. Das war ein Streitgespräch, fiktives Streitgespräch zwischen Captain Catherine Janeway von Raumschiff Voyager und einem, ich habe den Namen vergessen, auf jeden Fall ebenfalls einem fiktiven Piloten aus einer von Stanislaw Lems Geschichten, die darüber diskutiert haben, ob die philosophische Frage erwogen haben, ob die Menschheit zuerst in den Weltraum fliegen soll und dort die Gelegenheit hat, sich weiterzuentwickeln und den Kommunismus zu erreichen. Das war die Position, die Captain Janeway vertreten hat. Oder die Gegenposition, ob der Mensch erstmal auf der Erde klarkommen und hier eine gute Gesellschaft aufbauen soll, bevor er sich erdreisten kann, den Weltraum zu erobern. Das Ganze wurde mit sehr viel Humor dann in diesem Streitgespräch zwischen diesen beiden fiktiven Personen diskutiert. Also
das wollte war, gerade fragen, ja, also der lief wahrscheinlich eher später am Abend. Ne?
Das war ja letzter am Abend, ja. Das waren, also man sieht, es war nicht alles so ganz so trocken. Und naja, ein anderes großes Segment, das es natürlich gab, waren viele Vorträge zu eher politischen Themen. Also die ganzen Themenkomplex Überwachung, Terrorismusbekämpfung, von der Vorratsdatenspeicherung und Telekommunikationsüberwachung, diese ganzen leidigen Themen wurden auch in verschiedenen Vorträgen behandelt.
Ja gut, ist ja auch wichtig, dass man als Informatiker das kritisch hinterfragt, was man da eigentlich ermöglicht.
Also. Ja, und es gab dann auch diverse Vorträge mit Tipps, wie man sich dagegen zur Wehr setzen kann, wo man sich engagieren kann, wo man diesen Trend zum Überwachungsstaat vielleicht noch aufhalten kann oder die zumindest mal ein Zeichen entgegensetzen kann. Das war
Lass uns optimistisch bleiben und von Aufhalten reden.
Also das Camp hat sicher sehr viel Optimismus auch verbreitet, wenn man einfach jetzt da war und einfach mal dieses 2000 Nerds da gesehen hat, die gemeinsam da was auf die Beine stellen. Also
ja, man merkt halt auch, dass es nicht dann immer nur so, ah ja, man könnte ja mal, oder sondern es passiert halt auch was, die Leute engagieren sich. Und
ja, vor allem hat man halt auch gesehen, dass es keine isolierte deutsche Geschichte ist. Also es waren ja aus ganz Europa Leute auf dem Camp gewesen und aus Amerika waren auch 40 mit einem eigenen Flugzeug rübergekommen.
Bietet sich an, wenn das Ganze auf einem alten Flughafen stattfindet.
Ja, die mussten aber wohl, wenn ich es richtig mitgekriegt habe, konnten sie da nicht landen. Die sind woanders gelandet, sind mit dem Bus hergefahren, aber sie hatten es ursprünglich vorgehabt, direkt vor der Haustür zu landen. Hat leider anscheinend nicht geklappt.
War nicht schlecht.
Ja. Genau, die auf der heiteren Seite wieder die PowerPoint-Karaoke, die du angesprochen hast. Das war ein großer Spaß. Also für alle, die PowerPoint-Karaoke nicht kennen, sei das Prinzip mal kurz erklärt. Genau wie bei einer echten Karaoke steht da jemand vorne, der sich zum Affen macht. Nur, dass er in diesem Fall kein Lied singen muss, sondern eine PowerPoint-Präsentation, also eine Reihe von Folien, bekommt zu irgendeinem Thema, das er überhaupt nicht kennt und auch diese Präsentation hat er noch nie zuvor gesehen. Also es wird aus dem Internet, werden irgendwelche absurden PowerPoint-Präsentationen zu möglichst komischen, obskuren Themen herausgesucht und dann muss jemand sich einfach hinstellen und improvisieren und versuchen, diesen Vortrag so gut wie möglich zu halten, den er überhaupt nicht kennt.
Wurde diesmal wieder mit einem Glas Wodka angelockt?
Ja, mit Wodka. Der Wodka sorgte auch dazu, dass die Präsentationen flüssiger, aber nicht unbedingt kohärenter abliefen. Und also das war schon ein großer Spaß. Das ging auch über 2 Stunden, es wurde einfach nicht langweilig. Ja, das konntest immer wieder dich neu der Leute totlachen, wenn du da vorne gesehen hast, wie die Leute irgendwie Kommentare zu den Folien sich aus den Fingern gesaugt haben und irgendwelche absolut waghalsigen rhetorischen Schlenker genommen haben. Das war, kann man gar nicht beschreiben, das war einfach großartig. Das vorne halt vor ein paar hundert Leuten, also
gehört was dazu. Wie war es mit dem Essen und Ähnlichem eigentlich? Also ich fand das vor 4 Jahren relativ cool. Also es war eigentlich alles da, was man sich so vorstellen konnte. Und
ja, Essen, das ist war hätte etwas mehr Auswahl sein können, sage ich mal. Was da war, war sehr cool. Ich fand es halt gut, dass man halt Kleinsachen, sage ich mal, die Chance gegeben hat. Ja, es war halt nicht so, wir stellen da jetzt irgendwie so einen riesen Großküchenteil hin, sondern es gab halt...
Jetzt ziehen wir einen McDonald's hoch.
Ja, genau. Also McDonald's am Ort in der Nähe hat sich auch noch gutes Geschäft gemacht, aber trotzdem auf dem Campgelände selbst gab es halt verschiedene kleinere. Es gab kleine Pizza-Bar und es gab Inder. Der war sehr cool, da habe ich sehr viel Zeit verbracht. Der war sehr lecker und sehr fair vom Preis. Es gab einen kleinen Pasta- und Kaffeestand. Und großenteils war das alles eigentlich sehr lecker und auch nicht sehr teuer. Aber die Schlangen waren halt teils etwas lang. Also es wäre vielleicht gut gewesen, wenn da noch ein paar mehr da gewesen wären.
Waren die Lockpicker eigentlich wieder vertreten?
Ja, die Lockpicker waren auch da.
Also für alle, die nicht wissen, was Lockpicker sind, sollten wir es vielleicht noch mal kurz erklären. Das sind Leute, die Schlösser mit Dietrichen öffnen auf Zeit und das also Ganze im Wettbewerb.
Nicht um irgendwo einzubrechen oder was zu stehlen, sondern einfach so aus sportlichem Ärger. Jetzt einfach mal zu sehen, wie schnell kriegen wir dieses Schloss auf und geht es vielleicht nicht noch ein paar Sekunden schneller und ach, das Schloss muss doch auch zu knacken sein. Ja? Die waren auch da, hatten auch ein kleines Lager, hatten ihren Workshop und wenn man da vorbeischaute, gab es auch sofort so den Eyecatcher, weil da auf die Seite eines weißen Zeltes projiziert immer so ein Video lief mit so 3D-Animationen, wo man so sah, was dann im Inneren der Schlösser passierte und das so dargestellt wurde, wie sich diese verschiedenen Mechanismen entriegeln lassen. Und da sah man auch immer die Leute dann über mit kleinsten Werkzeugen über die Schlösser gebeugt sitzen und tüfteln.
Ja, die hatten gleich damals auch ein relativ großes Kinderprogramm, haben die ja auch so ein bisschen betreut. Und hatten auf dem letzten Kongress war das auch einen relativ interessanten Vortrag über Schlossöffnungsmechanismen der Stasi.
Ui. Mhm.
Der halt recht erschreckend war, weil man einfach mal gemerkt hat, okay, mit was arbeiten Geheimdienste oder mit was arbeitete der Geheimdienst damals und dann vielleicht auch mal überlegen konnte, wie weit sind die jetzt. Und das war halt alles Werkzeug, so groß wie 2 Streichholzschachteln maximal, kurz ein Schloss reingesteckt, 2-mal draufgedrückt und das Schloss war halt offen.
Wow.
Und das macht dann halt schon ein bisschen Angst.
Ja.
Ansonsten Villages, wer war noch so am Start?
Also es gab erstmal vielleicht für jede Linux-Distribution ein eigenes Village.
Ja gut, bisschen Propaganda verbreiten muss sein.
Ja, wer noch so am Start? Wie gesagt, das Audio-Village gab es noch, wo elektronisch Musik gemacht wurde. Es gab, ach, ich hab's jetzt gar nicht
GIMP im Kopf. Wieder dabei?
GIMP weiß ich jetzt gar nicht. Hab jetzt gar nicht gesehen, also.
Ja, was Zelten und Ähnlichem angeht, in Wiesbaden ist ja demnächst auch ein Festival.
Ja.
Es ist dieses Wochenende, also vom 24. bis 26. Folklore im, ja, mittlerweile glaube ich nur noch Folklore. Das findet dieses Jahr zum ersten Mal auf dem Schlachthofgelände statt. Freitags ist der Eintritt sogar frei. Da werden wir auch vertreten sein am Infostand der Kreativ. Und jeder, der irgendwie Lust hat, sich mal mit uns zu unterhalten oder schon Hallo sagen. Alternativ natürlich, wir sind jeden Dienstag in der Kreativfabrik ab 7 Uhr meistens. Wer Lust hat, einfach mal Hallo sagen.
Ja, oder wer nicht gleich den Weg persönlich auf sich nehmen will, besucht uns im Internet cccmz.de. Das steht für Chaos Computer Club Mainz. Und dort könnt ihr auch nochmal die Links zu dieser Sendung hier finden, könnt sie euch im Nachhinein downloaden, könnt Kommentare per E-Mail oder direkt auf unserer Seite hinterlassen, Musikwünsche, Kritik, Anregungen, Themenwünsche, was ihr auch immer zu dieser Sendung zu sagen habt. Ja.
Musik ist ein gutes Stichwort.
Musik ist immer gut, jo.
I don't want levitating on a dark desert day. If you'd only let me take you away, I'll take you from the desert, wipe the sand from your eyes. Step on, child, I'll teach you to fly.
Das war James Ray and the Performance mit Mountain Voices. Man denkt ja immer nur, die ganze Sache mit Musik im Internet und umsonst, das machen jetzt nur die neuen Künstler, die Jungen, die noch keinen Plattenvertrag haben. Aber stimmt nicht ganz. James Ray zum Beispiel ist jemand, der schon sehr lange dabei ist, der damals in The Sisterhood, so ein Nachfolge-Side-Projekt der Sisters of Mercy, gespielt hat und danach noch ein halbes Dutzend andere Projekte hatte und der inzwischen seine komplette Musik umsonst im Internet zum Download anbietet. Und das der umsonst und im Internet, das trifft auf alle Musik zu, die wir hier auf dem Nordfunk spielen. Das ist alles Musik, die könnt ihr euch legal runterladen, die kostet nichts, die darf man kopieren, darf sie mit seinen Freunden teilen und muss sich keine Gedanken machen, dass man von irgendwelchen Musikindustrieanwälten verjagt und verklagt wird.
Ja. Ja, Musik im Internet oder generell Medien im Internet, da gibt es natürlich so Sender, die sind da relativ weit, wie Rheinwelle, wo es einen Livestream gibt. Aber es gibt ja auch Fernsehsender, die teilweise noch nicht ganz so weit sind.
Ja, das war auch ein großes Thema jetzt letzte Woche auf dem Chaos Communication Camp, dem großen Hacker-Zeltlager, von dem wir hier heute im Nordfunk berichten. Da gab es eine Podiumsdiskussion mit der Generalsekretärin von der ARD über die neue Digitalstrategie der ARD, wie es so schön heißt.
Für die wir ja jetzt auch Rundfunkgebühren auf die Rechner zahlen.
Ja, richtig. Die Frage eben, wie jetzt die Öffentlich-Rechtlichen mit dem Internet umgehen. Also die Problemstellung oder die Situation wurde eigentlich schon mal zu Anfang der Diskussion sehr klar, als der Moderator dann fragte, wer in der Halle, besser gesagt, keinen Fernseher mehr besitzt. Und fast sämtliche Hacker und Nerds, die da waren, also wirklich 95% der Leute, haben die Hände gehoben. Dann war die nächste Frage, ja, aber wer von euch nutzt denn Angebote von den Öffentlich-Rechtlichen im Internet? Haben wieder alle die Hände gehoben. Also es gibt da wirklich
Das heißt, diese Abgabe auf die Rechner macht am Ende sogar Sinn.
Vielleicht macht sie sogar Sinn. Oder zumindest sieht man, dass wenn die Öffentlich-Rechtlichen ihren Auftrag, eine Grundversorgung mit Informationen weiter bewerkstelligen müssen, dass sie dann auch gezwungen sind, das Internet ernst zu nehmen, weil es halt eine Menge Leute gibt, die das wirklich primär nutzen und den Fernseher vielleicht abgeschafft haben. Also
ich weiß ja, dass man sich die Tagesschau auch im Nachhinein beziehungsweise live irgendwie anschauen kann, wenn man irgendwie das richtige Betriebssystem benutzt, beziehungsweise obskure Player mit komischen Formaten, die wieder von irgendwelchen Patenten geschützt sind.
Ja, da hast du auch gleich einen der Hauptpunkte angesprochen, der auf der Podiumsdiskussion zur Sprache kam, nämlich diese Plattformabhängigkeit und Formatabhängigkeit. Die ARD macht ja schon einiges im Netz und es soll jetzt noch wesentlich mehr werden. Viele Sendungen sollen dann noch zum Beispiel 7 Tage lang, nachdem sie ausgeschaltet wurden, im Netz frei verfügbar sein, was ja eigentlich eine tolle Sache ist, aber das Problem ist halt wirklich, dass man
7 Tage reichen ja, damit sie irgendwo gespiegelt werden.
Richtig, also. Ja. Das war auch so ein Punkt, wo dann erstmal jemand sagte, ja, was einem im Netz ist, bleibt im Netz, damit muss man sich abfinden. Ja, aber zurück zu dieser Formatgeschichte. Internet ist ja halt leider nicht gleich wie Fernsehen, wo man dann seinen Fernseher hat und ob der jetzt Sony oder Siemens oder was auch immer für eine Firma draufsteht, das passt einfach. Sondern es gibt ja dann Windows- und Linux-Welten, da gibt es die verschiedenen Formate dann mit AVI und Real Player und MPEG und was es alles gibt. Und da ist man ja bisher meistens den Weg gegangen, dass man doch proprietäre Formate nahm. Also halt Formate, die von irgendeiner großen Firma entwickelt wurden, wo man Lizenzen an die bezahlen muss und wo dann die Endverbraucher, die Kunden am Rechner das eventuell gar nicht anschauen können, weil sie den passenden Treiber vielleicht installiert haben, den passenden Codec nicht installiert haben. Also das war etwas, was, sage ich mal, einen Großteil der Windows-Welt zufriedengestellt hat. Aber viele von den Leuten, die halt andere Betriebssysteme benutzen, die standen dann erstmal im Regen.
Ich glaube, da war ja auch die BBC relativ weit und hat sogar einen eigenen Codec offen entwickelt für genau diese Geschichten. Mhm.
Ja, die ARD hat auch, Generalsekretärin hat auch erzählt, dass sie auch demnächst nach England zur BBC mal eine Woche fliegen wird und sich das anschauen, was die da so machen. Und auf die Kritik mit den Formaten, dass das halt alles nicht so offen ist, wie man das gerne hätte, hat sich ernsthaft überrascht. Also das war wirklich anscheinend ein Problem, was da nicht bewusst war einfach.
Gut, es ist halt auch die Frage, ob so Probleme dann durch die einzelnen Schichten in der Hierarchie auch durchdringen.
Ja, das ist diese Schichten, diese Hierarchie, das ist genau so ein Problem, was auch da deutlich wurde. Der andere große Themenkomplex neben den offenen Formaten war die Sache mit den Urheberrechten. Ja. Und das ist halt einfach leider ein ziemlicher Dschungel. Also man hatte da wirklich den Eindruck, dass die ARD, selbst wenn sie will, viele Sachen einfach nicht machen kann, weil sie nicht die alleinigen Rechte an der Produktion hat. Dass die ARD halt nicht sagen kann, wir setzen diesen Spielfilm jetzt für frei und umsonst ins Netz, weil die Produktionsfirma oder irgendein Drehbuchautor, wer auch immer alles da seine Finger mit dran hatte, noch Rechte besitzt und halt dagegen vorgehen könnte. Das ist leider ziemlich eklig, ja.
Ich glaube, Phoenix ist da relativ weit. Alles, was sie selber produzieren, kriegt man bei denen auch auf der Seite. Mhm. Also das sind dann halt vorwiegend irgendwelche Diskussionsrunden und ähnliches. Mhm. Aber es ist auch schon mal ein guter Anfang.
Ja, also so wie ich das auf der Diskussion anhörte, hat man bei der ARD jetzt inzwischen auch vor, in diese Richtung zu gehen. Und soweit es möglich ist, selbst produzierte Sachen halt dann kostenlos ins Netz zu stellen.
Das heißt, die Lindenstraße kriegt man demnächst.
Um Gottes Willen, wenn jetzt die ganze Lindenstraße, alle bisherigen Folgen auch noch zum Download, die ganzen Archive noch geöffnet werden, dann wird die Produktivität in Deutschland weiter sinken, wenn alle Leute sich erst mal monatelang verschanzen, um die Lindenstraße aufzuholen. Also da muss man sehen, was draus wird. Also der Eindruck, den ich mitgenommen habe, ist, dass man da eigentlich eine sehr gute Intentionen hat und auch in die richtige Richtung denkt, aber dass es sehr viele Hindernisse halt auch gibt. Und was dann im Endeffekt bei rauskommt, wie die ARD ihren Weg ins Netz findet, bleibt abzuwarten. Aber nach dieser Veranstaltung da bin ich durchaus etwas positiver gestimmt, muss ich sagen.
Also es geht voran.
Ja, man hat den Eindruck, dass sich was tut. Und ich fand es auch sehr schön, dass sie halt wirklich die ARD die Chance genutzt hat, mal auf dem Chaos Communication Camp mit den Leuten zu diskutieren und mal ihren Horizont ein bisschen zu erweitern und schaut mal, was bei rauskommt.
Ja, nicht schlecht. Ja, wollen wir dann...
Ja, machen wir mal einen großen Schlenker jetzt. Kommen wir mal vom fernen Hackercamp hinter Berlin, was letzte Woche stattfand, mal wieder hier in die Gegend. Kommen wir mal wieder zurück nach Wiesbaden. Wir haben zwar kein großes Hackercamp mit fliegenden Drohnen und leuchtenden Mix zu bieten, aber ihr wart ja letzte Woche auch nicht faul. Ihr habt ja euch sozusagen um den Nachwuchs gekümmert, ne?
Genau, das Amt für Soziale Arbeit bietet in den Sommerferien, Herbstferien, also eigentlich soweit ich weiß, in allen Ferien immer Kinderprogramm an. Und diese Sommerferien haben wir in Zusammenarbeit mit denen auch eine Woche Programm anbieten können. Und zwar haben wir Roboter gebaut. Mhm. Mit 10 Kindern, 10 Jungs waren das, haben wir mit Lego Mindstorms diverse Roboter gebaut.
Okay, Lego kenne ich noch aus meiner eigenen Kindheit, habe schon eine ganze Menge daheim, aber Lego Mindstorms gab es in meiner Kindheit noch nicht. Was ist das denn?
Da ist im Endeffekt zu den normalen Lego-Teilen, wie man sie von Lego Technik kennt, noch ein Gameboy-großer Computer dabei, mhm, mit verschiedenen Anschlüssen, an die man dann Motoren dranhängen kann oder Leuchtsensoren, Abstandssensoren, Mikrofon, Farbsensoren, und damit kann man schon verdammt viel machen.
Wow.
Also es fing an, dass die Kids uns erstmal überrannt haben. Also das, was wir für anderthalb Tage eigentlich am Programm geplant hatten, so lass sie erstmal so nach Anleitung einen Roboter bauen, wenn wir da irgendwie mit 4 Leuten 2-3 Stunden dranhängen, dann werden die ja schon mindestens einen Tag brauchen. Die waren dann halt irgendwie nach anderthalb Stunden fertig und halt auch nicht nur mit dem Zusammenbauen, sondern auch schon mit dem Programmieren. Also wow, die waren erschreckend fit. Also damit hätte keiner von uns so gerechnet. Aber waren dann auch so direkt angespornt. Also, oh geil, dann können wir da noch das und das dran bauen und lass uns das mal versuchen. Und haben dann direkt auch angefangen, sich da auszutoben. Und es war nicht so, toll, jetzt haben wir einen Roboter gebaut, sondern haben dann sich auch alle in andere Richtungen entwickelt und verschiedene Sachen ausprobiert und haben sich da echt irgendwie auch richtig kreativ betätigt. Also das Mittagessen hat dann auch irgendwie 10 Minuten gedauert, weil man kann das Lego ja nicht irgendwie kalt werden lassen.
Das kenne ich noch, ja.
Das war schon hart. Also
was war das, was dich am meisten bei Druckkackklasse gebaut haben? Was war das
Airlight so? Ja, es gab ja einmal immer die Geschichte, dass man das Lego baut und dann auch programmiert. Beim Bauen war das Interessanteste, dass sie im Endeffekt 2 Modelle aus 2 Rechnern zusammengebaut haben. Mhm. Einmal einen Kran und unten drunter dann mit dem zweiten Rechner noch ein Fahrgestell. Und die beiden haben dann über Blauzahn, also Bluetooth, unterhalten. Mhm. Und es ging dann halt darum, dass man mit dem Fahrgestell Bälle sucht und der Kran oben die dann halt aufnimmt.
Wow.
Und dann später irgendwo ablegt. Die sind leider mit der Programmierung nicht ganz fertig geworden. Also das hätte ich ganz gern noch gesehen. Vom Programmieren her fand ich das von den beiden Jüngsten eigentlich am coolsten. Es war auch nicht so aufwendig. Das heißt,
die beiden Jüngsten, wie alt waren die Kinder?
Die beiden waren 11 und 12. Mhm. Also insgesamt war es zwischen 11 und 15, glaube ich. Mhm. Und die haben eigentlich einen einfachen Roboter, der gefahren ist, gebaut. Und es dann aber so geschafft, den über die Motoren anzusteuern, dass er da so ein bisschen Breakdance gemacht hat. Also das sah schon cool. Also es sah schon lustig aus, dass er schön durch die Gegend getanzt. Was hatten wir noch? Wir hatten Kampfroboter, muss natürlich sein.
Natürlich.
Ja. Also wenn da schon 10 Jungs am Start sind, dann bleibt das nicht aus. Regeln war relativ simpel. Wer es schafft, den anderen Roboter umzustoßen, gewinnt. Die Runden waren alle unentschieden. Wir wollten dann eigentlich nochmal die Regeln erweitern. Wer es schafft, die meisten Teile vom anderen Roboter abzuschlagen, kriegt Punkte oder ähnliches. Aber das war uns dann auch zu riskant, bevor das Lego da direkt geschändet wird. Wir hatten noch einen Roboter mit einem Stift dran, der dann auf dem Boden Sachen gemalt hat. Am ersten Anfang war dann natürlich Kreise und wir wollten es eigentlich noch schaffen, dass der Fraktale malt. Aber auch da war dann am Ende die Zeit wieder zu Ende. Es hat Spaß gemacht. Also so alle Vorstellungen, Ängste, die man vorher hatte, haben sich so gar nicht bewahrheitet. Die Jungs, die waren lieb ohne Ende. Und ja, also im Endeffekt war das auch, also wir waren mit 5 Betreuern da. Das war im Endeffekt auch totaler Overkill, weil man hat ab und an mal reingeguckt. Nicht, dass sich doch jemand irgendwie eine Bierflasche geklaut hat oder so. Aber ansonsten 1-2 Leute, die halt ab und an mal sagen, wie man irgendwelche Sachen von der Programmierung oder vom Bauen her lösen kann, hätten vollkommen gereicht. Und die Jungs, die waren auch richtig enthusiastisch. Also
ja, cool. Das klingt ja nach einem vollen Erfolg. Wenn jetzt jemand das hört und Lust hätte, auch mal mit euch Lego-Roboter zu bauen, gibt es nochmal eine Gelegenheit, das nochmal zu wiederholen?
Ja, wir werden das Programm auf jeden Fall in den Herbstferien nochmal anbieten.
Ah, okay.
Und hoffentlich auch dann die folgenden Jahre. Also müssen wir halt natürlich gucken, wie wir die Leute zusammenkriegen, die das machen können, ob die frei haben. Aber also die, die mitgemacht haben, haben da alle Lust drauf. An der Stelle auf jeden Fall auch nochmal Danke an Sabine und Laura, die beiden Mädels, die uns unterstützt haben. Da haben wir uns halt noch so ein bisschen Hilfe ins Boot geholt, dass wenigstens eine oder zwei dabei sind, die schon mal mit Kindern gearbeitet haben, weil wir ganzen Nerds...
Haben nur mit Robotern gearbeitet, aber nicht mit
Kindern. Ja, und die Sache ist halt, gegen so einen Rechner trittst du halt dagegen, wenn er nicht funktioniert. Das kannst du bei den Kleinen halt nicht machen. Und da war ich schon ganz froh, dass wir da so ein bisschen Unterstützung hatten. Aber wie gesagt, uns drei Nerds hat es irgendwie Spaß gemacht und werden wir auf jeden Fall wieder machen.
Ja, coole Sache. Dieser Nordfunk geht zu Ende. Hier war der Chaos Computer Club Mainz mit Martin
und Erik
im Studio. Wir haben mal versucht, so ein bisschen hier übers Radio einen Eindruck zu vermitteln von dem, was ich letzte Woche auf dem Chaos Communication Camp, dem großen Hacker-Zeltlager hinter Berlin, abgespielt hatte. Aber eigentlich, das sind Worte sehr schwer zu fassen. Also ich kann wirklich nur jedem, der neugierig geworden ist, raten, mal ins Internet zu gehen und nach Bildern zu suchen. Da findet man jede Menge. Über die Seite des Chaos Computer Clubs ccc.de oder einfach die Suchmaschine der Wahl fragen. Und es war einfach wirklich großartig. Außerdem haben wir noch ein bisschen berichtet von unserem eigenen Ferienprogramm hier. Und jetzt, wann gibt es die nächste Sendung? Hast du den Termin zufällig, Erik?
Natürlich nicht.
Natürlich nicht, aber ich kann sagen, ich habe den genauen Datum nicht im Kopf, aber in einem Monat, der letzte Samstag im September, wird es wieder eine Sendung geben.
Wird ja auch wieder auf nordfunk.cccmz.de
angekündigt. Genau, auf nordfunk.cccmz.de. Der ist die Seite zur Sendung, wo ihr die Sendung auch im Nachhinein herunterladen könnt, die ganzen alten Sendungen nochmal als MP3s findet und weitere Informationen. Ja, wir räumen gleich das Studio und sagen schon mal auf Wiedersehen und Tschüss, bis zum nächsten Mal.